Rund 20 Mal im Jahr lassen wir das in den Strassen von Zürich verhallen.
Manchen Leuten scheint schon von klein auf ein Logenplatz reserviert zu sein. Im Leben meine ich, nicht im Theater. Der Gedanke kam mir, als ich unlängst in der WOZ eins dieser Inserate las, die für eine Leserinnenreise nach Palästina werben. Die Besichtigung eines Volksaufstands aus sicherem Hinterhalt mit garantiert freiem Ausblick, das ist es doch, was diese Reise anbietet, auch wenn sie es nicht so formuliert.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nie vergessen, die Solidarität.
Ein Bericht von der WOZ-Leserinnenreise auf Palästina. Revolutionstourismus oder Solidaritätsarbeit? Eine Diskussion über Solireisen und Solidarität da. Am Sonntag, am 6. August, vom 7. bis am 9. am Abend im LoRa.
Radio LoRa auf 104,5 MHz. Wir kommen jetzt also zur Sendung über die WOZ-Palästina-Reise, eine Leser-Leserinnen-Reise. Eigentlich genaueres dazu, aber eben in der Sendung, wie viele Leser und Leserinnen dabei waren und auch viel genaueres natürlich zu der Reise, wie sie abgelaufen ist, was gemacht wurde, was besucht wurde und die Eindrücke, wie die Eindrücke sind der Leute, die daran beteiligt waren. Hier und heute jetzt also im Studio auch einige der WOZ-Reisenden. Ich will nur kurz mal die Namen sagen. Es ist Susanne hier im Studio. Sie ist WOZ-Leserin und hat sich also für diese Reise gemeldet und war dabei. Dann von Seite der WOZ sind auch einige Leute jetzt hier. Es ist Lee, Michael, Schrager und Patrick. Schrager, der eigentliche Initiator, Organisator der Reise. Er wird jetzt dann auch gleich kurz eine Einleitung geben, wie diese Reise entstanden ist. Weiter ist hier Felix, er besorgt die Musik, wird die jeweils auch kurz ansagen, an der Technik Rudi und ich, Monika, als Moderation sozusagen. Ich bin aus der Zentralamerika-Bewegung und beteilige mich hier eben auch an dieser Diskussion zur Solidaritätsarbeit. Jetzt kurz eine Ansage, wie das jetzt weitergeht, die nächsten zwei Stunden, das Programm. Die erste Stunde wird vor allem aus Reiseeindrücken und einem Überblick über die WOZ-Reise in Palästina bestehen. Susan wird einen Überblick geben über die Reise, den Ablauf der Reise. Dann werden einzelne der Beteiligten einzelne Tage, Besuche und so weiter etwas genauer davon erzählen. In der zweiten Stunde dann wird es eine Diskussion geben, wo erstens mal ein bisschen konkreter eben auch noch auf die Reise eingegangen werden soll. Was hat diese Reise jetzt gebracht? Diese Reise auch als Einzelmoment, Beispiel von konkreter Solidaritätsarbeit oder vielleicht auch nicht. Dann soll dabei natürlich auch diskutiert werden, was bringt das konkret den Leuten dort, den Leuten, die seit bald zwei Jahren, gut eineinhalb Jahren, an der Intifada beteiligt sind, darum ja auch diese Reise nach Palästina. Das ist also der erste Teil der Diskussion. Im zweiten Teil der Diskussion soll es dann etwas allgemeiner um Solidaritätsarbeit gehen. Wie kann Solidaritätsarbeit hier aussehen, im Speziellen zu Palästina natürlich. Was ich ja auch gleich zuerst mal noch sagen möchte, ist, dass während der ganzen Sendung Telefonanrufe natürlich willkommen sind. Hier auch gleich mal die Nummer des 383 58 60. Telefone also willkommen, wer Fragen hat oder Diskussionsbeiträge liefern möchte. Jetzt zuerst also Schrager, wie gesagt, Initiator der Reise, der kurz erzählen wird, wie diese Reise zustande gekommen ist, wie die Organisation, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist.
Es tönt vielleicht banal oder trivial zu sagen, dass das Schwergewicht eines Befreiungskampfes eines Volkes im eigenen Land liegt. In Palästina aber ist es das erste Mal seit 1948 mit der Intifada klar geworden. Trotzdem hat das Ausland und nicht zuletzt das westliche Ausland seine Rolle in dieser Region nicht verloren. Damit ist auch zwangsläufig verbunden, dass auch die westliche Linken, die immer die internationale Solidarität an den Demos hervorheben, ihre Funktion auch in diesem Konflikt haben. Verbale Äußerungen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk gibt es schon, und ich dachte mir, ganz naiv, dass es nur an neuen Möglichkeiten fehlt, diese Haltung politisch auszudrücken. Es gibt offenbar in bestimmten Kreisen eine Müdigkeit von den ewigen Demos, Infoveranstaltungen, wenn nicht gleichzeitig auch gefestet wird, Unterschriftsammlerei und so weiter. Solche neue Möglichkeiten erhoffte ich mit einer Palästina-Reise zu entwickeln. Eine Reise, mit der die Solidarität am Ort und Stelle ausgeübt werden kann. Aber nicht nur das. Die schweizerischen Touris sollten die Palästinenserinnen nicht nur psychisch unterstützen, sondern auch Augenzeuginnen der israelischen Besatzung werden. Es war die Hoffnung, dass durch die Präsenz der Vertreterinnen der weißen Rasse aus der Metropolen die israelischen Soldaten, wenn auch nicht ganz gehindert, doch zumindest in ihrem brutalen Einsatz gehemmt werden. Ich rechnete sogar auch mit einem politischen Engagement der Reisenden in der Palästina-Frage nach der Rückkehr in die Schweiz. Die Reise sollte also auch für eine Belebung der Solidaritätsarbeit hier in der Schweiz dienen. Die Leute von der WOZ, die für die Werbung verantwortlich sind, waren von der Reiseidee ganz begeistert. Diese Begeisterung war für mich ein Vorbote der anströmenden Massen. Von meinem Freund Fuad Hamdan, ein Palästinenser, der seit 20 Jahren in der Bundesrepublik lebt, hörte ich, dass er solche Reisen organisiere. Wir beschlossen, in einer Euphorie die Reise gemeinsam durchzuführen und zu propagieren. Sämtliche Befürchtungen von der Entstehung einer neuen Massentourismusbewegung oder sonst irgendwelche Bewegung verschwanden. Nur zwei Leute haben sich für die Reise gemeldet. Zum Glück gibt es die jüdische Gemeinde in der Schweiz mit ihrem inoffiziellen Organ, das israelitische Wochenblatt, IWE. Sie sind immer zuverlässig. Mit ihnen kann gerechnet werden. Sie kommen bei solchen Aktionen als Retter. In diesem spezifischen Fall waren sie offenbar wegen drei Sachen wütend. Die allererste war schon der Name, Palästina-Reise. Eine direkte und freche Provokation. Der Staat Israel wird nicht erwähnt, demzufolge negiert. Dazu kommt hier noch die Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Und wenn das nicht reicht, wird das Ganze mit Hilfe eines Palästinensers, Fuad, und eines Israelis, ich, organisiert. Die Reaktion des IWS war ziemlich heftig, in Form eines Artikels, der seinen Platz mit Sicherheit in jedem Boulevardzeitung gefunden hätte. Das IWE zitierte israelische Sicherheitsbehörde in Tel Aviv. Sie sollten gesagt haben, dass die Reisenden von der Grenzpolizei auf dem Flughafen Ben-Gurion, Tel Aviv, abgefangen und mit dem nächsten Flugzeug zurückgeschickt würden. Ferner sollte gegen mich ein gerichtliches Verfahren drohen wegen Kontakten zu Personen, die der PLO angehören. Die israelische Botschaft in Bern hat diese Drohungen abgeschwächt, aber nicht total dementiert. Dank diesem Schachzug vom IWE bekam die Reise einen neuen Aufschwung. Der Massenauflauf der Reisenden blieb zwar aus, aber die WOZ beschloss, noch mehr als vorher an der Reise festzuhalten. Die Reise von 4 WOZ-Leuten wurde finanziert. Wir haben auch weiterhin eigentlich bis zum letzten Moment krampfhaft versucht, noch mehr Leute für die Reise zu mobilisieren. Wir haben auch bei der Vorbereitungsveranstaltung diese Hoffnung nicht aufgegeben und dadurch auch eigentlich auf eine letzte Chance, uns seriös vorzubereiten, verzichtet. Es waren am Schluss doch 10 Leute, 5 Leserinnen, 4 Journalisten von der WOZ und ein Reiseleiter, die den Weg nach Palästina gefunden haben.
Die Musik im ersten Teil der Sendung ist von Marcel Khalife, ein Musiker und Komponist aus dem Libanon. Seine neueste Platte ist im Frühling 1988 entstanden, also während den ersten Monaten der Intifada. Die Texte sind von wichtigen arabischen Dichtern wie Mahmoud Darwish oder Samieh al-Qassem. Die Platte heißt Gruß an die Intifada.
Ich bin Susan, eine der Leserinnen, die an der Reise teilnahm, und ich gebe jetzt einen Reiseüberblick. Wir wohnten in einem arabischen Hotel in Ostjerusalem in der Nähe eines der vielen Tore, die in die Altstadt hineinführen. Und so hatten wir gleich am ersten Tag und später zwischendurch immer wieder Gelegenheit zu erfahren, zu spüren, was das ist, Besetzung. Zum Beispiel begegnet man auf dem Bummel durch die engen Gässchen immer wieder diesen Gruppen von Soldaten, die durch ihre Walkie-Talkies wichtige Informationen empfangen oder weitergeben. Die x-mal am Tag die palästinensischen Bäuerinnen verjagen, welche am Straßenrand die Produkte aus ihren Gärten verkaufen und sich dabei auch gern mal auf die Pflaumen stützen, um eine Bäuerin zu überzeugen, oder ein paar Kisten reife Tomaten umwerfen. Soldaten, die irgendeinen Palästinenser anhalten, seinen Ausweis verlangen und ihn dabei ein bisschen schikanieren. Und die anderen Passanten, die zuschauen müssen und denen hilflose Wut und Verzweiflung ins Gesicht geschrieben steht. Oder die Patrouille, welche abends um 9 Uhr im kleinen afrikanischen Viertel eintrifft, alle kleinen Mädchen in der Moschee versammelt, ein bisschen ausfragt, links und rechts ohrfeigt und dann wieder zurück zu ihrer Mutter schickt. Und nicht zuletzt das Haus, welches Minister Sharon im islamischen Viertel beschlagnahmt hat und das jetzt immer von einer Gruppe von Soldaten bewacht wird und wo viele Altstadtbewohner tagtäglich unter den riesigen jüdischen Flaggen durchgehen müssen. Und andererseits erlebt man hier jeden Tag Intifada, wenn nämlich Punkt 12 Uhr mittags alle Geschäfte schließen und dann wegen des palästinensischen Streiks bis am nächsten Morgen alles geschlossen bleibt und die Straßen nachmittags und abends praktisch leer sind. Unsere Reise bestand aus zwei Teilen. Während den ersten Tagen blieben wir in Israel, trafen dort, vor allem in Jerusalem und Haifa, mit verschiedenen Oppositionellen und Gruppierungen zusammen, die uns von ihren Versuchen erzählten, etwas gegen die unmögliche Situation zu unternehmen, aber vor allem auch von ihren immensen Schwierigkeiten dabei. Denn einerseits scheint es auch für viele unter ihnen immer noch schwer vorstellbar, direkt mit Palästinensern zusammenzuarbeiten. Andererseits haben diejenigen, welche es wagen oder für ihr Anliegen auf die Straße gehen, mit schweren Repressionen sowohl vom Staat als auch von ihren Mitbürgern zu rechnen. Sei das, beschimpft und angespien zu werden, keinen Arbeits- oder Studienplatz mehr zu finden, ständig bedroht, verhaftet oder angeklagt zu werden. Dort wurden wir dann auch mit einem hier kaum bekannten Faktor der Palästinenser-Problematik konfrontiert, der systematischen Diskriminierung der als israelische Staatsangehörige in Israel lebenden Araber. Diese müssen oft eng zusammengedrängt in ghettoähnlichen Altstadtvierteln leben, über welche der Staat ein absolutes Renovationsverbot verhängt hat. So kann es passieren, dass den Familien buchstäblich das Haus über dem Kopf zusammenstürzt. Diese arabischen Gemeinden erhalten eine viel kleinere staatliche Unterstützung als jüdische Gemeinden. Sie haben also weniger Geld für Schulen, Kliniken, Abwasser- und Abfallbeseitigung, Feuerwehr, Freizeitzentren und so weiter. Zum Beispiel in Nazareth gibt es in den letzten Jahren ein immer größeres Drogenproblem, da der Drogenhandel von den umliegenden jüdischen Dörfern in die Altstadt von Nazareth abgeschoben wird. Arabische Israelis erhalten kaum staatliche Unterstützung wie Stipendien oder günstige Staatsdarlehen, da in Israel nur Armeeabsolventen dazu berechtigt sind. Steuern bezahlen sie aber selbstverständlich wie alle anderen auch. Zudem probieren die Israelis immer noch mit allen Mitteln, den Arabern das wenige ihnen noch verbliebene Land zu enteignen. Die dazu kreierten Gesetze tönen zum Teil wie aus einer Kabarettnummer. Da gibt es das Abwesendengesetz. Wer ins Ausland geflüchtet ist, dessen Land kann beschlagnahmt werden. Aber dann gibt es auch das Anwesendenabwesendengesetz. Wer nicht mehr auf seinem Land lebt, sondern ein paar Kilometer weg im nächsten Dorf, gilt als abwesend genug, dass auch sein Land beschlagnahmt werden kann. Und dann gibt es ja glücklicherweise noch den Umweltschutz, der zwar sonst in Israel nicht gerade groß geschrieben wird. Ein Stück Land, das zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, kann ja selbstverständlich nicht Privatbesitz bleiben. Den zweiten Teil unseres Aufenthalts benutzten wir dazu, uns in den besetzten Gebieten näher umzusehen. Unser Programm wurde vom Alternativen Informationsbüro in Jerusalem zusammengestellt. Wir wurden überall von lokalen Leuten erwartet und herumgeführt. Wir besuchten verschiedene Städte, Dörfer und Flüchtlingslager in der Westbank und im Gazastreifen. In unseren arabischen Sammeltaxis mussten wir nie Angst haben, gesteinigt zu werden. Dafür erlebten wir eine andere Seite des Zusammenlebens in diesem Land. Die fast ausnahmslos freche, arrogante und rücksichtslose Fahrweise der Autos, Taxis und Busse mit gelben israelischen Nummernschildern. Deren Fahrer wissen ganz genau, dass sie im Falle eines Zusammenstoßes mit einem arabischen Fahrzeug immer Recht erhielten. Überall zeigte man uns voller Stolz, was die Selbsthilfekomitees seit Intifada-Beginn aufgebaut haben. Vor allem einfache medizinische Zentren, denn oft gibt es ja in Lagern mit Tausenden von Bewohnern keinen Arzt. Aber auch frauenspezifische Projekte, Kindergärten und Tagesstätten einerseits, für die dadurch freigestellten Frauen andererseits Weiterbildungs- und Selbstentfaltungsmöglichkeiten. Ersthilfe, Hygiene, Nähkurse. Aber auch hier stellen ihnen die Behörden so viele Hindernisse in den Weg wie nur irgend möglich, droht ständig die Schließung der Zentren, die Verhaftung der Aktivisten. Während wir im Zentrum von El Bireh waren, hielt ein Militärjeep im Schatten des Hauses und wir beobachteten, wie einer der Soldaten einen Jungen anhielt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Mauer drängte, ausfragte oder beschimpfte, ein paar Mal schlug und schließlich laufen ließ. Man klagte uns über die verhassten Kollektivstrafen. Die Israelis lieben es ja, nicht nur einzelne Aktivisten zu bestrafen, sondern deren ganze Familie oder ganze Bevölkerungsgruppen. So zum Beispiel die gesprengten oder versiegelten Häuser, die es in jedem Lager, fast in jeder Ortschaft gibt und deren Bewohner oft in einem kleinen Zelt neben den Ruinen leben müssen, da es ja auch verboten ist, am gleichen Ort ein neues Haus aufzubauen. die Ausgangssperren, welche oft ganz unerwartet und plötzlich über ganze Lager oder Gebiete verhängt werden. Ausgangssperre, das bedeutet, dass manchmal wochenlang kein Mensch das Haus verlassen kann, ohne sein Leben zu riskieren. Man stelle sich vor, 10, 20 Personen in ein, zwei kleinen Räumen. Das bedeutet aber auch, dass keine frischen Lebensmittel besorgt werden können. Ausgangssperren werden verhängt, um Aufstände und Unruhen zu verhindern oder zu bestrafen. Manchmal in einem Bauerndorf, aber einfach auch, um das Ernten, Säen oder Bewässern zu verunmöglichen. Oder die Schulen, die seit Intifada-Beginn in der Westbank fast immer geschlossen waren. Kürzlich wurden sie ja jetzt versuchsweise wieder geöffnet, allerdings in der allerheißesten Zeit, wohl in der Hoffnung, dass es sogar den hitzegewohnten kleinen Palästinensern zu heiß sei, um Aufstände zu planen. Überall mussten wir auch einige Märtyrerfamilien besuchen, wo uns dann oft die Mutter die Geschichte des Toten erzählte. Schrecklich für uns, für sie aber wohl sehr wichtig, denn ohne Märtyrerkult wäre eine solche Zeit kaum auszuhalten. Was man uns dort erzählte, ist zum Teil fast unvorstellbar. Da gab es den Jüngling, der beim Aufhängen einer palästinensischen Flagge erwischt wurde, von der Armee angeschossen und dann nicht ins Spital, sondern ins Gefängnis transportiert wurde und dort später starb. Den Mann, der starb, weil die Ambulanzfahrer daran gehindert wurden, ins Spital zu fahren. Die Familie, welche um die Leiche ihres Angehörigen kämpfen musste und sie dann schließlich doch geschändet, das heißt erst nach einer kompletten Organentnahme durch die Israelis, zurückerhielt. Ein 17-Jähriger musste in Nablus seine Identitätskarte vorweisen. Sie war in Ordnung und er konnte weitergehen, wurde aber von hinten angeschossen. Ein Soldat riss ihn noch einmal hoch, schoss ihn in den Kopf und ließ andere Palästinenser erst in die Nähe, als er sicher tot war. Ein 6-jähriger Knabe im Gazastreifen ging ein Joghurt holen, begegnete einer Armeepatrouille und diese erschoss ihn. Die Soldaten bewachten ihn am Boden und als er wirklich tot war, riefen sie dem Vater zu: «Jetzt kannst du ihn holen, deinen Hund, jetzt ist er tot.» Wir waren im Land, als ein israelischer Siedler ermordet wurde. Während mehreren Abenden konnten wir in den Fernsehnachrichten lange Beiträge verfolgen, in deren Verlauf Familienangehörige, Freunde, Mitbewohner über ihn erzählten, Parlamentsabgeordnete sprachen. Kurz, da war ein Mensch mit einem Namen und einer Geschichte gestorben. Bei erschossenen Palästinensern heißt es jeweils: «Heute gab es wieder zwei Tote im Gazastreifen und jetzt kommen wir noch zum Wetter.» Wenn man durch die Westbank fährt, sieht man überall die israelischen Siedlungen, die uneinnehmbar wie Burgen zu oberst auf den Hügeln thronen und das umliegende Gebiet, die palästinensischen Dörfer in den Tälern, dominieren und kontrollieren. Was es eigentlich bedeutet, in einem Lager zu leben, ist wohl unvorstellbar. Ständig mit so vielen Menschen auf so engem Raum eingesperrt zu sein, immer von der Armee überwacht, immer in Spannung und Angst vor den nächsten Zwischenfällen, Verhaftungen. In kleinen Häusern ohne Fensterscheiben, so dass es vor Tränengaseinsätzen kein Entrinnen gibt. Zwei Beispiele aus dem Gazastreifen. Im Lager Breitsch leben 20.000 Menschen. Hier herrscht durchschnittlich an 20 bis 25 Tagen pro Monat Ausgangssperre. Über 60% der 15- bis 30-jährigen jungen Männer sind in Haft. Im Lager Jabalia leben 75.000 Menschen auf einer Fläche von 4 Quadratkilometern. Für sie gibt es einen Freizeitclub, eine medizinische Hilfestation, zwei Kindergärten und 4 Schulen. Im Gazastreifen gibt es absolut keine Verdienstmöglichkeiten. Deshalb sind alle Bewohner darauf angewiesen, in Israel zu arbeiten, wo sie als schlechtest bezahlte Taglöhner ausgebeutet werden. Steuern und Sozialabzüge werden ihnen automatisch vom Lohn abgezogen, Als Nicht-Israeli ohne feste Verträge haben sie aber kein Anrecht auf irgendwelche Leistungen. Zudem ist es ihnen nicht erlaubt, in Israel zu übernachten. Es reicht ihnen andererseits kaum, vor 8 Uhr, dem Beginn der allabendlichen Ausgangssperre, nach Hause zurückzukehren. Beim Besuch des palästinensischen Spitals im Osten von Jerusalem zeigte uns ein Oberarzt zuerst die von den israelischen Verteidigungskräften verwendeten Geschosse und anhand von Röntgenbildern die davon verursachten Verletzungen. Heute werden ja neben scharfen Munition vor allem auch Gummikugeln, Plastikkugeln, eine Art Schrotgeschosse und Tränengas verwendet. Sogenannte Gummikugeln sind mit einem dünnen Gummimäntelchen umhüllte, etwa 1 cm große Metallkugeln, welche problemlos ins Hirn eindringen und, wenn auch nicht immer zum Tod, so doch zu Lähmungen, etwa von Seh- oder Hörnerv, zu Hirnhautentzündung und so weiter führen können. Plastikkugeln sind eine tödliche Mischung aus Hartplastik und Metall. Die Schrotgeschosse zersplittern beim Eindringen in den Körper in hunderte von Teilchen, die sich in allen Organen und Knochen festsetzen und nie mehr entfernt werden können. Da Tränengas oft auch in Häuser geworfen wird und es kein Entrinnen gibt, werden vor allem wehrlose kleine Kinder und alte Leute gesundheitlich geschädigt und viele Frauen erleiden Fehlgeburten. Anschließend führte uns der Arzt durch die Abteilungen und zeigte uns verschiedene Verletzte, und da fallen vor allem die zahlreichen zu Invaliden geschossenen Knaben und jungen Männer auf, die einerseits nie mehr für sich oder ihre Familien sorgen können, andererseits immer medizinische Betreuung brauchen werden. Als Querschnittgelähmte mit Katheter werden sie ja nicht mehr in ihre Dörfer oder Lager zurückkehren können, da die Bedingungen dort viel zu schlecht sind. Was aber soll mit ihnen geschehen? Ewig können sie ja auch nicht im Spital bleiben. Die begrenzte Bettenzahl wird für neue Kranke und Verletzte gebraucht. Und zudem werden es ja auch ständig mehr. Am letzten Abend berichtete uns dann noch ein israelischer Anwalt palästinensischer Herkunft von seiner Arbeit für die palästinensischen Verhafteten. Unter dem herrschenden Militärrecht ist es ja jedem Soldaten oder Polizisten möglich, jeden beliebigen Palästinenser zu verhaften und ohne Anklage oder Prozess für mehrere Wochen in Haft zu behalten. Seit Beginn der Intifada gibt es hier, wie in Südafrika, die Administrationshaft. Das heißt, wer als Staatssicherheitsrisiko gilt, kann ohne Anklage, Prozess und Verurteilung bis zu 6 Monaten gefangen gehalten werden. Und wenn nach Ablauf dieser Zeit noch keine Beweise vorliegen, können die 6 Monate beliebig oft um weitere 6 Monate verlängert werden. Diesen Frühling gab es mehr als 40.000 Verhaftete in israelischen Gefängnissen und davon waren über 1/3 Administrativhäftlinge. Da sind auch die Konzentrationslager ähnlichen Zustände in den überfüllten Gefängnissen und Lagern nicht weiter verwunderlich. Zum Beispiel Ansal 3, ein großes Gefangenenlager in der Negev-Wüste. In diesem Zeltlager gibt es nur dünne Matratzen und zu wenig Decken für das extreme Wüstenklima. Im Sommer ist es sehr heiß, im Winter sehr kalt. Sandstürme, Schlangen und Skorpione gehören zum Alltag. Nach zahllosen Interventionen der Anwälte durften sich die Gefangenen nach 2 Monaten zum ersten Mal waschen und rasieren. Nach 5 Monaten durften sie zum ersten Mal Kleider und Unterwäsche wechseln. Nach wochenlangen Diskussionen, ob gelbe Unterhosen erlaubt seien oder nicht, da einer der Offiziere gelb für eine der palästinensischen Farben hielt. Eine Kopfbedeckung galt fast ein Jahr lang als Sicherheitsrisiko. Die medizinische Abteilung besteht aus einem Zelt ohne Ausrüstung und etwas wie unser Aspirin dient als Allzweckheiler. Beliebte Strafen oder Kollektivstrafen für ganze Gruppen sind, mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen einen Tag lang in der Sonne stehen oder stundenlang mit gesenktem Kopf im Sand knien. Abschließend meinte der Anwalt, er und einige Kollegen täten ja ihr Möglichstes, Ihr ganzer Einsatz sei aber wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und oft fragten sie sich, ob sie nicht diese ganze israelische Willkür noch unterstützten, indem sie als Anwälte das Spiel um die Gefangenen mit den gleichen absurden Gesetzen und Regeln mitspielen, helfen sie ja, ihm gegen außen den Anschein von Normalität und Korrektheit zu geben.
Das nächste Stück ist ebenfalls von Marcel Khalife und heißt »Das Lied der Steine«. Das Lied ist eine Aufforderung an die junge Generation, den Kampf zu verstärken und die Revolution voranzutreiben.
Viele Eindrücke auch von Susanne gehört. Es geht jetzt weiter in dieser Sendung zur WOZ-Leserinnen-Palästina-Reise mit drei Berichten. Zuerst von Michael, drei Berichten über einzelne Tage, einzelne Besuche während dieser Reise.
Ich bin Michael, ich arbeite in der WOZ-Auslandsredaktion. Ich möchte berichten von einem Vormittag, den wir in Ramallah erlebt haben. Ramallah ist eine der größten palästinensischen Städte im besetzten Westjordanland, nördlich von Jerusalem. An diesem Vormittag erleben wir eine andere Intifada. Nicht die spektakuläre Schlacht, dafür eine Bevölkerung, für die Widerstand Teil ihres Alltags geworden ist. Kaum aus dem Bus von Jerusalem ausgestiegen, stoppt schon nach wenigen Schritten auf der Haupteinkaufsstraße neben uns ein Jeep der Besatzungstruppen. Es gehe bald mit Unruhen los, wie jeden Tag, warnt uns ein Soldat. Wir sollten besser gleich wieder zurückfahren. Uns scheinen nur die Soldaten selbst nervöser, als wir es mittlerweile gewöhnt sind. Bei den Palästinenserinnen erkennen wir keine besondere Anspannung. Sie nutzen die Stunden der offenen Geschäfte und kaufen ein. Nun wollen wir nicht als dumme Ausländerinnen in Konfrontationen reinstolpern. Hier sehen wir aber keinen Grund, wieder umzukehren. Wir wollen erst unsere Kontaktperson treffen und mit ihr über die Situation sprechen. An diesem Morgen klappt indessen unsere Verabredung nicht. In einem Kindergarten am Rand der Innenstadt warten wir vergeblich. Wir beschließen deshalb, ins Zentrum zurückzugehen und uns in den verbleibenden Stunden, bis Markt und Läden schließen, umzustauen. Fast schon wieder an der Hauptverkehrsstraße kommen uns die Menschen plötzlich entgegen und Autos stoßen zurück. Ein Stück weiter vorne mündet die Straße in die Hauptstraße ein. Dort steht ein Jeep quer und Soldaten mit schussbereiten Gewehren suchen die Häuser ab. Offenbar sind sie von irgendwoher beworfen worden. Zwei Jungen laufen an uns vorbei. Der eine ruft dem anderen etwas zu. Fuad übersetzt: Scheiße, keine Steine hier. Nach kurzem macht der Jeep die Straße wieder frei. Die Soldaten sind, vorsichtig um sich schauend, in die Hauptstraße eingebogen. Sofort normalisiert sich der Verkehr und die Menschen gehen wieder ihren Geschäften nach, als sei nichts gewesen. Unsere Gruppe ist unsicher geworden. Zusammenstöße liegen jetzt in der Luft. Wir wollen darum in ein kleines Café gerade im Zentrum gehen, nahe beim Stadt der Sammeltaxis, und dort abwarten, was weiter geschieht. Im Strom der Einkaufenden erreichen wir die Ecke zur Hauptstraße. Dort, direkt neben uns, mitten unter den Menschen, holen zwei junge Männer Steine aus einer Umhängetasche und werfen sie auf einen Soldaten, der auf einem Dach eines Geschäftshauses Posten steht. Es sind ziemlich dicke Brocken, der Wurfwinkel ist schlecht und die Entfernung beachtlich. Aber die Werfer sind geübt. Inzwischen sind andere hinzugekommen und die ersten beiden haben sich wieder unter die Menge gemischt. Der Soldat oben auf dem Dach muss sich vorsehen. Er spricht in ein Funkgerät. Offenbar versucht er, einen Jeep an die Straßenecke zu dirigieren. Bevor Soldaten unten an der Stelle eintreffen, sind die Jugendlichen alle wieder untergetaucht. Keiner der Passanten ist zur Seite gegangen, alle decken die Werfenden. Wir haben inzwischen das Café erreicht. Einige von uns gehen hinein, andere bleiben vor dem Eingang stehen. Immer wieder werden die Soldaten jetzt angegriffen, aus einer Baustelle heraus, von Straßenecken oder zwischen Häusern. Jeeps rasen herum, Soldaten springen raus, versuchen die Werfer ausfindig zu machen. Oft bekommen wir erst an ihren Reaktionen mit, dass sie angegriffen wurden. Manchmal fallen uns Jugendliche auf, die betont unbeteiligt die Straße entlang schlendern, dann wieder ein Stück rennen, in Geschäften oder Seitenstraßen verschwinden. Und die Passanten. Keiner weicht aus, niemand verhält sich so, dass Akteure auffallen könnten. So erreichen die Soldaten vorerst nichts. Sie knallen mehr oder weniger wahllos in die Luft. Erst später, nachdem sich zumindest im Umkreis des Zentrums die Situation scheinbar beruhigt hat, passiert ein größerer Mannschaftswagen, in dem zwischen Soldaten ein Palästinenser sitzt, nach vorne gekrümmt mit verbundenen Augen. Zumindest einen haben sie also an diesem Morgen erwischt. Wir ziehen wieder zu zweit oder dritt herum, gehen in Geschäfte über den Markt. Manchmal haben wir den Eindruck, dass die Palästinenser jetzt eher ablehnend auf uns Ausländerinnen reagieren. Welcome to Palestine, ruft uns ein junger Mann höhnisch nach. Als wir gerade in einem kleinen Laden gegenüber dem Markt sind, um Öl zu kaufen, kommt es zu einem neuen kleinen Zusammenstoß auf der anderen Straßenseite. Einige von uns haben einen Jungen beobachtet, der einen Stein auf den Posten am Markteingang warf. Die Reaktion erleben alle. Eine Tränengasgranate platzt, der Rauch überzieht die Straße. Wir flüchten in dem Geschäft so weit wie möglich nach hinten. Die beiden Verkäufer unterbrechen ihre Arbeit nur kurz. Einer holt ein Döschen mit Nasensalbe aus der Tasche und reicht sie uns. Das Zeug riecht nach Eukalyptus und hilft ein bisschen gegen den beißenden Qualm. Als das Tränengas abgezogen ist, gehen wir langsam zurück und treffen die anderen der Gruppe. Die israelischen Soldaten werden aus dem hektischen Hin und Her der Jeeps zu schließen, jetzt wieder an vielen Stellen attackiert. Die Straßen sind jedoch weiterhin voll von Einkaufenden. Dann hören wir einen Lautsprecherwagen der Besatzer. Die Händler werden aufgefordert, sofort die Läden zu schließen. Die Soldaten wollen die Straße frei haben. Heute wird sich die Innenstadt also schon eine Stunde vor dem normalen Streikbeginn leeren. Auch wir müssen jetzt weg. Wollen wir nicht plötzlich auf menschenleeren Straßen stehen oder von Soldaten weggejagt oder gar von ihnen gerettet werden? Mit dem Sammeltaxi fahren wir zurück nach Jerusalem.
Also ich bin Lee und arbeite auf der Rotz Bildredaktion. Ich war im Juni zum ersten Mal in Palästina und werde euch einen Tag in Akka beschreiben. Unser Problem ist eigentlich in der ganzen Welt bekannt. Es kam auch im israelischen Fernsehen. Wir befinden uns bei einem Aktivisten in Akka auf dem Dach seines Hauses. Akka ist eine Kleinstadt an der Mittelmeerküste im Norden Palästina. Es liegt also in den seit 1948 besetzten Gebieten. Die Altstadt liegt direkt am Meer. Die Palästinenserinnen und Palästinenser, die in der Altstadt leben, sollen umgesiedelt, vertrieben werden. Die israelische Wohnbehörde, sie heißt Amidar, was so viel bedeutet wie »Mein Volk wohnt«, verbietet den Einwohnern und Einwohnerinnen Akkas, ihre Häuser zu renovieren. Das führt dazu, dass ganze Familien oft nur noch in einem Raum wohnen können. Die Häuser verfaulen, die Dächer stürzen ein. Wir haben Familien besucht, die zu zehnt in einem feuchten Raum ohne Tageslicht leben müssen. Einige haben sich nach Kafr Makr vertreiben lassen. Kafr Makr ist eine Siedlung, die ca. 10 Kilometer von Akka entfernt, weg vom Meer, neu erbaut wurde. Einige sind von dort wieder nach Akka zurückgekehrt, weil sie es dort nicht aushielten. Einer erzählt, dass zwei seiner Kinder drogenabhängig wurden, weil es in Kafr Makr außer einem Supermarkt nichts für sie gibt. Dass er zurückgekehrt ist, obwohl seine Familie, 11 Personen, sich jetzt 2 kleine Räume teilen muss. Eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung in Kafr Makr wird den Leuten als einzige Lösung ihrer katastrophalen Lebensbedingungen von Amidar angeboten. Nicht, dass sie dort etwa billig wohnen können. Viele verschulden sich noch, wenn sie ihre Wohnung in Akka verlassen. Akkas Altstadt soll nach dem Willen der israelischen Behörden Araberrein werden. Die Lage direkt am Meer und die jahrhundertealte Architektur sind vergleichbar mit der Stadt Jaffa im Süden in der Nähe von Tel Aviv. Dort ist der Prozess der Vertreibung vollzogen. Jaffa ist heute eine Sehenswürdigkeit für Touristen. Die Häuser in der Altstadt werden an jüdische Künstlerinnen und Künstler vermietet. Die ehemals palästinensischen Läden sind heute Nachtclubs, Restaurants und Galerien. In Akka ist es aber noch nicht so weit. Viele nehmen die absolut menschenunwürdigen Lebensbedingungen auf sich, lassen sich nicht umsiedeln oder kehren aus den Bunkern Kafr Makrs zurück. Sie renovieren ihre Häuser zum Teil in illegalen Aktionen behelfsmäßig. In Akka hat sich ein Komitee gebildet, das mit der finanziellen Unterstützung ausländischer Organisationen bisher 33 Wohnungen renoviert hat. Das Projekt hat viel gebracht. Vor 5 Jahren noch mussten die Leute ihre Wohnungen verlassen, weil es sonst lebensgefährlich wurde, darin zu bleiben. Nun sehen die Leute, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass sie nicht weg dürfen. Das Projekt hat auch Druck auf die Behörde ausgeübt, weil vielen klar wurde, dass es möglich ist, die Häuser in Eigeninitiative zu renovieren, erklärt der Genosse vom Komitee. Finanzielle Unterstützung kommt offenbar von außen, das heißt von ausländischen Organisationen. Damit tauchen aber auch neue Probleme auf. Viele Leute kommen her und glauben, unser Problem begriffen zu haben. Schlussendlich müssen aber wir bestimmen, was zu tun ist. Wir wollen nicht ständig Bettelbriefe schreiben, wir wollen nicht Geld haben von Kreisen, die keine Ahnung haben, worum es geht. Die Initianten unserer Projekte sind die Einwohner Akkas, nicht die Leute vom Ausland. Ich war 2-mal in Akka, 1-mal in der Gruppe, 1-mal zu zweit. In der Gruppe haben wir viel gesehen, die unverbindliche Besichtigung des Zustands war für mich aber problematisch. Einige Leute, die wir zusammen besuchten, überschätzten uns eindeutig, weil sie offenbar nicht darüber informiert waren, wer wir sind und was wir wollen. Viele zogen uns in ihre unbewohnbaren Häuser, weil sie dachten, wir würden nach dieser Besichtigung quasi nur noch zu entscheiden haben, wem jetzt am dringendsten zu helfen sei. Beim 2. Mal war es anders, weil unser Vorhaben klarer war, weil die Leute wussten, dass wir nur über ihre Lebensbedingungen schreiben würden. Es war anders, weil es konkret und ehrlich war, weil wir nicht mehr eine undefinierte Solidaritätsdelegation waren, sondern ganz einfach ein Journalist und eine Fotografin aus der reichen Schweiz. Wir gingen davon aus, dass eben nicht die ganze Welt das Problem der Palästinenser und Palästinenserinnen in Akka kennt, dass die Unterdrückung und Diskriminierung der Palästinenserinnen und Palästinenser, die innerhalb der seit 1948 besetzten Gebiete leben, hier fast kein Thema sind.
Ich heiße Patrick, arbeite auf der Wurzen, war bereits vor einem Jahr 2 Monate in Palästina, um dort zu studieren. Ich will kurz 2 Besuche in einem Flüchtlingslager und in einem Dorf der Westbank beschreiben. Zuerst einen Besuch, den wir zu zweit, also unabhängig von der Gruppe, gemacht haben, dann einen organisierten Besuch mit der Gruppe. Daran zeigen sich einige Unterschiede, vor allem auch Schwierigkeiten, die sich stellen, wenn eine Gruppe dorthin reist. Zum ersten Besuch. Eine junge Palästinenserin, mit der wir bereits länger befreundet sind, schlägt uns vor, ein Flüchtlingslager in der Nähe von Ramallah zu besuchen. Sie wird uns begleiten und sagt, wir könnten dort so lange bleiben, wie wir wollen, einige Stunden oder den ganzen Tag. Wir gehen zu Fuß ins Lager hinein, von hinten übrigens, wo keine Militärs uns sehen. Die Hauptstraße ist um diese Zeit am Vormittag noch belebt, einige Läden sind geöffnet. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers sind neugierig und abwartend, wenn sie uns sehen, lassen sich aber nicht weiter stören. In der Straße treffen wir einen jungen Mann, den unsere Begleiterin kennt. Wir werden vorgestellt, um uns bildet sich eine Gruppe. Wir werden so in das Lager eingeführt. Mit nun weiteren Begleitern gehen wir durchs Lager zu einem Haus. Auf dem Weg dorthin hält uns eine ältere Frau auf und redet auf uns ein. Ohne die Worte richtig verstehen zu können, verstehen wir doch, was sie meint. Gestik und einzelne Worte sind zu deutlich. Was wir weiße Herren hier im palästinensischen Flüchtlingslager nur verloren hätten. Ihr Mann ist tot, ein Märtyrer, ihre Söhne sind im Knast, wird uns von einem Begleiter entschuldigend gesagt. Nur, wer hat sich hier zu entschuldigen? In dem Haus angekommen, sitzen wir in einem Kreis von ausschließlich jungen Männern. Eine sehr typische Situation für einen Lagerbesuch. Die Männer erzählen über das Lager, ihre Situation, ihre eigene Geschichte, die auch bei ihnen meist eine von Verfolgung und Knast ist. 6 von ihnen sind auf der Flucht, verlassen das Lager, bevor es dunkelt, und schlafen nachts irgendwo in den Hügeln versteckt. Arbeit haben sie nicht. Zufälligerweise haben wir einige Fotografien von einer Palästina-Demonstration in Zürich bei uns, die wir damals zu einem Jahr Intifada organisiert haben. Auf den Fotos sind neben zahlreichen Leuten und Transparenten 2 bekanntere Palästinenser aus der Westbank und unsere Begleiterin zu sehen, die wir damals für Veranstaltungen eingeladen haben. Die Bilder und die Erklärungen unserer Begleiterin beseitigen weiteres Misstrauen und schaffen mehr Verständnis, weshalb und mit welcher Haltung wir hier sind. Bezüge werden geschaffen, minimalste Voraussetzung für einen Austausch. Nach einem längeren Gespräch bieten sie uns an, die Volksschule des Lagers anzusehen. Eine 16-jährige Frau jedoch, die die Kinder unterrichtet, kommt vorbei und sagt, dass Militärs im Lager sind und eben die Schule durchsuchen, die allerdings noch leer ist. Das scheint jedoch kein besonderes Ereignis zu sein, wir warten nur, bis sie wieder abgezogen sind. Dann besuchen wir die Schule, ein kleines, unbewohntes Haus. Über 100 Kinder sitzen da in 3 kleinen Räumen, dicht gedrängt auf dem Boden. 3 junge Lehrerinnen rechnen und schreiben mit ihnen. Die Kinder grüßen, machen das Victory-Zeichen und singen dann ein nationalistisches Lied. Unsere Begleiter sind stolz, wir beeindruckt und bewegt. Bei dem Besuch erfährt unsere Begleiterin, dass einige etwas ältere Schüler und Schülerinnen jemanden suchen, der Englisch unterrichtet. Sie hat bereits in anderen Volksschulen unterrichtet und so vereinbaren sie, dass sie hier wöchentlich 2 Stunden Englisch gibt. Wir gehen dann zu einer Familie, die im Lager lebt und die unsere Begleiterin kennt. Wir werden hier warm aufgenommen und sitzen mit 3 Generationen der Familie zusammen. Ein Sohn, der stumm und taub ist, erzählt mit Händen, Füßen und Mimik, wie er verhaftet wurde und sich dann beim Verhör schwachsinnig gestellt hat, bis sie ihn wieder laufen ließen. Auch die Familie, die die Geschichte kennt und uns weiter erklärt, freut sich, lacht. Alle nehmen irgendwie teil am Gespräch. Obwohl die Familie uns und wir sie zum ersten Mal sehen, scheinen wir hier nicht die störenden oder einfach nur neugierigen Fremden zu sein, aber einfach Besucher mit unserer palästinensischen Freundin. Zum zweiten Besuch. Die Gruppe, etwa 10 Personen, macht einen Ausflug nach Nablus, einer größeren Stadt im Norden der Westbank. Das Programm ist dicht gedrängt, bleibt jedoch trotz Nachfrage an die beiden palästinensischen Begleiter und Organisatoren undurchsichtig. Wir wissen nicht, was wir sehen, wen wir treffen werden. Es ist so nicht möglich, spezielle Wünsche und Interessen anzumelden und zu diskutieren, ganz abgesehen davon, dass es ziemlich verschiedene Interessen in der Gruppe gibt. Nach einem kurzen Stadt- und Lagerbesuch werden wir in Taxis nach Beta gefahren. Beta ist ein kleineres Dorf, wo nach heftigen Zusammenstößen mit Siedlern mehrere Häuser vom Militär zerstört wurden. Wir besuchen dort eine medizinische Klinik eines Gesundheitskomitees, wo ein Arzt etwas über die medizinische Versorgung erzählt. Was eigentlich interessant wäre, bleibt ermüdend und relativ oberflächlich. Es scheint Absicht unserer Begleiter zu sein, uns möglichst viele der Kliniken zu zeigen. Es ist bereits die 3. an dem Tag. An der Quantität geht die Qualität verloren. Außerdem ist es heiß. Nachher besuchen wir eine Familie, deren Haus zerstört wurde. Wir sitzen dicht gedrängt in einem kleinen Raum. Die Frau erzählt, wie das Militär das Haus zerstört hat. Unser Begleiter übersetzt. Zu einem Gespräch kommt es jedoch kaum. Dann sehen wir uns kurz um, gehen wieder, fahren schließlich weg mit dem Taxi zu einer weiteren Verabredung. Das Ganze hat vielleicht etwa 1 Stunde gedauert. Wer die Geschichte des Dorfes nicht schon vorher kannte, hat sie auch hier nur bruchstückhaft erfahren. Die Probleme der Menschen hier, wo und was sie arbeiten, wie sie davon leben können, was für Probleme sie mit dem Militär haben, wie sie sich wehren können, was ihnen Intifada bedeutet und so weiter, darüber ist so kaum etwas zu erfahren. Und auch sie haben nichts über uns erfahren können.
Das nächste Stück heißt Lied der Intifada und ist auch von Marcel Khalife. Ich lese einen Auszug aus dem Text. Wir sind das Feuer des Kampfes, wir sind das Brausen des Windes. Es bricht eine neue Epoche an und wir setzen unsere Kraft dafür ein, unseren Traum, das Ziel zu erreichen, das Recht auf unseren Boden.